Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikum Esslingen, begrüßen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin hier am Klinikum Esslingen und freue mich heute ganz besonders, Herrn Professor Dr. Christian von Schnakenburg hier bei mir begrüßen zu dürfen. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche. Hallo, lieber Herr Schnakenburg.
Hallo, Frau Dietze, freut mich, dass ich hier sein darf.
Kinderklinik. Wir haben eine ganz tolle Kinderklinik, eine große Kinderklinik mit einem ganz, ganz großen Leistungsspektrum. Ich glaube, da kommen wir auch noch ein bisschen dazu. Sie sind seit 2009 hier bei uns am Haus Chefarzt.
Das ist richtig.
Wie wird man denn überhaupt Kinderarzt? Haben Sie sich diese Fachrichtung schon immer ausgesucht? Wollten Sie schon immer Kinderarzt sein oder hat sich das so ergeben?
Also eigentlich schon sehr früh, denn die Faszination im Umgang mit Kindern ist einfach, sind einfach wahnsinnig tolle Menschen, eine ganz eigene Gruppe, eben keine kleinen Erwachsenen. Das kommt ja immer mehrfach in der Pädiatrie, aber die sind ehrlich in ihrer ganzen Art und Weise und die Faszination ist enorm dabei. Klar bin ich geprägt medizinisch, vor allen Dingen die Großeltern von mir, Frauen auch schon, waren schon Ärztinnen. Und das hat also die Medizin bei uns nicht nur auf der väterlichen Seite in den Beruf gelegt, aber die Betreuung von kranken Kindern, aber dann auch gesunden Familien ist einfach toll und faszinierend.
Haben Sie auch nie bereut? Wir kommen ja noch ein bisschen näher dazu, weil ich stelle mir das dann mit Kindern oft gar nicht so einfach vor. Wenn die so klein sind, können die ja auch noch gar nicht richtig sagen, was ihnen eigentlich fehlt. Da denke ich immer, wie findet man das denn dann raus?
Das macht es viel einfacher. Fragen Sie mal einen 70-Jährigen, wo es ihm gerade fehlt und der erzählt in 15 Minuten am Stück, was alles war und wo es ist. Also das ist bei den Kindern natürlich klasse. Sie merken das mit ein bisschen Erfahrung. Sie haben ja auch Kinder, sehen Sie einfach, da drückt es am Bauch oder da tut das Ohr weh. Oder es humpelt und dann brauchen sie gar nicht viel zu reden. Dann wissen sie, wie sie das Kind untersuchen müssen und meistens findet man auch eine Diagnose. Und die Kinder werden ja fast immer wieder gesund. Das ist ja wunderbar.
Ja, das stimmt. Da hat man was Aufbauendes. Das ist richtig, genau. In der Klinik ist ja wirklich vom frühgeborenen, ganz, ganz kleinen Wesen bis 18 alles dabei. Ich würde mal einfach mit den ganz Kleinen anfangen, ganz am Anfang anfangen. Wir haben hier eine Frühgeborenenstation auf höchstem Level, Perinatalzentrum Level 1. Können Sie uns das und den Hörerinnen und Hörern ein bisschen genauer erläutern, was sich da so dahinter verbirgt?
Ja, sehr gerne. Da sind wir ja auch stolz drauf, dass wir zusammen mit der Frauenheilkunde und Geburtshilfe eben sehr kleine Frühgeborene und auch Risikogeburten bei reifen Kindern, das ist ja, darf man nicht trennen, gut behandeln können und zwar auf höchstem Niveau. Dazu braucht man einfach einen Schlüssel von sehr qualifiziertem Personal. Die Pflege darf man da nicht vergessen. Wenn Sie sich vorstellen, so ein kleines Frühgeborenes unter 500 Gramm haben wir schon erfolgreich behandelt, weniger als 2 Stück Butter. Da müssen Sie versuchen, möglichst wenige, aber immer wieder auch Schläuche ins Kind zu bekommen, es zu ernähren, es zu beatmen. Und dieses abzustimmen, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Kind zu holen? Eigentlich möchte man es ja gerne bei der Mutter lassen. Wann ist es notwendig? Und wie unterscheidet man Minimal Handling, wenn das Kind da ist, möglichst wenig machen, vom Optimal Handling? Manchmal muss es auch ganz schnell gehen. Ja? Mhm. Wenn das Kind plötzlich wirklich eine Atemstörung kriegt, dann müssen Sie es möglicherweise schnell beatmen, schnell Blut abnehmen, Zugänge legen. Und das ist eine große Herausforderung. Aber ein Team, was gut zusammenarbeitet, kriegt das auch gut hin.
Hm. Das finde ich immer sehr faszinierend. Ich hatte schon mal die große Freude, in der Intensivstation Frühchen sehen zu dürfen. Und da bin ich jedes Mal wirklich aufs Tiefste beeindruckt, wie man in so ein kleines Wesen überhaupt diese kleinen Schläuche reinkriegt. Ich habe dann auch erklärt bekommen, dass es da auch extra Schläuche gibt. Und war da total beeindruckt, weil ich immer gedacht habe, ich würde da, glaube ich, alles kaputt machen, wenn ich da anfangen würde. Wie geht man denn mit so einem winzigen Etwas, was einem so sehr, sehr, sehr zerbrechlich vorkommt, um?
Ja, es ist einfach eine Frage der Erfahrung, der Übung. Also man sieht das ja auch, wenn Eltern ihre reifen Neugeborenen die ersten Male windeln und versorgen, wie vorsichtig die sind und dass die Kinder das gar nicht so gerne mögen. Die werden auch gerne sicher und fest angefasst. Und das geht natürlich, wenn man selber Sicherheit hat. Das heißt, sie brauchen Erfahrung Und unser Pflegeteam ist fantastisch dabei, die Kinder zu lagern. Das können die viel besser als wir Ärzte. Aber wir haben dementsprechend mit dem Oberarzt und Oberärztinnen-Team, die Frau Brenner ist als Oberärztin bei uns jetzt dort eingetreten, ein fantastisch qualifiziertes Team, die diese Gesamtheit sieht. Nicht nur, wie nehme ich Blut ab und dass ich nicht zu viel quetsche und nicht drücke, aber sie brauchen die richtige Stärke des Festhaltens des Kindes. Sie müssen ihm auch mal beherzt zustechen mit der richtigen Lagerung. Und das ist ganz wichtig, wenn Sie ein Kind gut lagern, und da ist die Pflege eben echt spitze, dann kann das viel ruhiger und schmerzfrei auch eine Beatmung sein. Und das sind diese Tricks, die finden Sie in keinem Lehrbuch.
Sehr spannend und sicher auch für die betroffenen Familien ein hohes Maß an Sicherheit, wenn man weiß, man hat jetzt ein so frühgeborenes und bangt sicherlich als Eltern und Familie ums Überleben dann teilweise auch, so ein erfahrenes Team zu haben. Wie wichtig sind denn dann da die Eltern?
Ja, können die was tun? Das ist eine super Frage, dachte ich auch gerade. Wir haben natürlich seit vielen, vielen Jahren die sogenannte Känguruen eingeführt, dass Mutter und Vater das Kind auch schon an den ersten Lebenstagen auch an der Beatmung auf die Brust oder an den Bauch gelegt bekommen für Körpernähe. Man kann dabei messen, dass die Kinder ruhiger werden. Es spart Mittel für Sedierung ein. Der Herzschlag wird ruhiger, die Atmung wird ruhiger. Es ist unheimlich wichtig für die Bindung der Eltern, denn es ist ja schon auch schrecklich, wenn einer Mutter das Kind viel zu früh entbunden wird und man sich gar nicht darauf einstellen kann. Plötzlich ist es da fürchterlich klein. Und dass man dort ein Gespür für die Kinder bekommt, ist toll. Das ist die eine Sache. Und das Zweite, was auch Frau Brenner und ihr Team jetzt aufgebaut haben, ist, dass wir noch viel mehr als früher Muttermilch und Frauenmilch fördern, also sowohl die ersten Tropfen Vormilch, Kolostrum den Kindern geben, als auch in Kooperation mit einer anderen Klinik im Umfeld Frauenmilch von unseren eigenen Müttern gewinnen oder auch von anderen Müttern kaufen können, zertifiziert, sauber und clean. Das ist besser als jede Formulamilch, dass also möglichst viel Muttermilch gegeben werden kann. Und das sind einfach so Sachen, wo man ganz früh die Eltern mit ins Boot holt und sie ganz früh mit einbindet in der Versorgung im Inkubator. Anfangs trauen die sich gar nicht, die Hand aufs Kind zu halten. Und nach wenigen Tagen helfen sie beim Wickeln und beim Versorgen. Das ist super.
Zum Teil sind ja die Eltern sehr, sehr lange in der Klinik dann. Gibt es da so eine Faustregel? Kann man das so ein bisschen erläutern, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
Ja, das kann man gut. Das ist eine normale Schwangerschaft, sagt man ja immer, dauert 9 Monate, aber eigentlich sind es 40 Wochen. Und wenn Sie dann 40 Wochen haben, frühgeboren ist man, wenn man vor 37 Wochen auf die Welt kommt. Mhm. Und wir versorgen Kinder auch schon ab 23, 24 Wochen. Also wenn Sie sich das vorstellen, das sind einfach 4 Monate bis zum eigentlichen errechneten Termin. Und das Team ist einfach so gut, dass wir es fast immer schaffen, dass die Kinder 3 bis 4 Wochen vorm errechneten Termin schon nach Hause gehen können. Das klappt natürlich nicht absolut immer, aber in der Regel erzähle ich den Eltern bei den Frühgeborenen, gehen Sie mal davon aus, dass Sie deutlich vorm errechneten Termin nach Hause gehen und bereiten sich darauf auch vor.
Das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, weil es ist ja dann erstmal eine sehr ungewohnte Situation. Man ist in der Klinik Monate, Wochen, Monate, je nachdem, und dann plötzlich zu Hause. Wie schafft man das denn?
Ja, da wird man natürlich rangeführt. Wir haben Eltern-Kind-Zimmer. Wir können die Eltern auf der Station mit aufnehmen. Und gerade die letzten Tage und Wochen können die Eltern, und meistens sind es die Mütter, aber auch Väter, bei uns mit übernachten und mehr und mehr in die Versorgung der Kinder eingebunden werden. Das hemmt einfach die Ängste, die man hat, auf einmal zu Hause. Klar, kein Monitor, keine Sicherheit, niemand mehr da. Die dürfen noch anrufen und das Team begleitet sie. Also einfach, weil man ja auch zusammen wächst als Team. Und es gibt was Zweites, das ist die sozialmedizinische Nachsorge. Eine Namensvetterin von Ihnen, die Anja Mollfenter, die macht das mit ihrem Team. Und das ist für kleine Risikokinder vorgeschrieben, dass man das anbietet. Die begleiten in einem Rahmen des Entlassmanagement und einem ganz strukturierten Prozess die Familien von Station nach Hause und darf sie dort besuchen und Unterstützung anbieten bei der Pflege, bei der Ernährung. Sie koordinieren mit den weiteren Untersuchungen, wann müssen die Kinder sich wo nochmal vorstellen, wann ist der nächste Kinderarzttermin. Und das ist für die Eltern eine unglaubliche Entlastung und eine der Erneuerungen der letzten 10 Jahre, dass man da einen Anspruch für hat. Das ist super. Es wird nicht komplett finanziert leider, aber da haben wir super Spender und denen danke ich auch an dieser Stelle ganz herzlich, also dass die sozialmedizinische Nachsorge da großzügig in den letzten Jahren viele Spenden bekommen hat.
Stelle ich mir wirklich als ganz wichtiges Instrument vor, wenn ich mir denke, man ist da so lange klinisch behütet und dann muss man das alleine managen, ist eine tolle Einrichtung auf jeden Fall. Da können Sie auch, wenn Sie Interesse haben, noch auf der Homepage des Klinikums ein bisschen mehr dazu nachlesen. Kommen wir mal ein bisschen weiter im Alter der Kinder. Es gibt ja eine ganz große Bandbreite an Spezialisierungen innerhalb Ihrer Klinik. Wir haben Kinder mit neurologischen Erkrankungen, mit chirurgischen Erkrankungen. Wir haben ein SPZ. Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen Überblick geben, was es alles in Ihrer Klinik an Spezialisierungen gibt.
Ja, gerne. Also nach der Neonatologie, die wir eben schon erwähnt hatten, ist es vielleicht, wie Sie es zuerst erwähnt haben, die Neuropädiatrie, also die Erkrankung der Nervensysteme, des Gehirnes, Epilepsie, wo der Dr. Eitel als Oberarzt extreme Erfahrung hat, in einem Epilepsiezentrum viele Jahre gearbeitet hat und hier eben einen extrem guten Ruf hat. Und entsprechend die Patienten sowohl ambulant in seiner persönlichen Ermächtigungsambulanz, aber auch stationär mitbetreut. Und das ist wirklich ein Aushängeschild. Und die Zusammenarbeit mit dem SPZ, das ist das Sozialpädiatrische Zentrum, ist da auch ganz besonders gut. Da haben wir nämlich noch weitere Neuropädiater. Auch der Leiter, Dr. Simon Nowak, ist Neuropädiater. Und im SPZ können Kinder mit drohender Behinderung, aber auch mit langfristigen Schwierigkeiten, komplexen Erkrankungen, ausschließlich ambulant, aber ambulant regelmäßig betreut werden mit einem Team von Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Spezialherstellung von Rollstuhlen und Lagerungen, mit Psychologinnen, die man auch wirklich braucht, um die Familien zu stützen dazu. Das ist wirklich schon ganz fantastisch. Logopädie haben wir dazu. Das ist für Fütter- und Essstörungen wichtig und ist eine fantastische Zusammenarbeit und hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt.
Das ist ja dann auch für die Familien eine tolle Sicherheit, wenn man hier mit seinem Kind war, auch Frühchen, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass es da weiter Unterstützung gibt, auch mit dem Heranwachsen.
Das ist auch wirklich was Besonderes und da bin ich persönlich sehr stolz drauf, auch dieses fantastische Team von Oberärztinnen und Oberärzten zu haben und nicht gehen lassen zu müssen, sondern dass wir denen was anbieten. Denn diese ambulanten Betreuung machen natürlich, wenn sie jahrelang im normalen Stationsdienst gearbeitet haben, viele Dienste gemacht haben, machen auch Spaß, weil es Patientenbindung hat. Und zum Beispiel haben wir mit der Frau Siegler, Frau Dr. Siegler ist die Kinderkardiologin, jemand, der in Stuttgart weitergebildet ist, mit Intensivmedizin, mit Neonatologie bei uns und mit Kardiologie, die Kinder eben vom Herzen her extrem auf hohem Niveau untersuchen kann und dann gucken muss, wann brauchen wir denn vielleicht Stuttgart und Tübingen und wann brauchen wir sie nicht. Oder der leitende Oberarzt Dr. Olaf Recke in Ulm weitergebildet, fantastisch im Bereich der Magen-Darm- und Lebererkrankungen. Wir bieten Leberbiopsien an, Endoskopien, also Magenspiegelung, Darmspiegelung bei Kindern. Diese ganzen Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten, Zöliakie, also wirklich häufige Erkrankungen, werden auf wirklich universitärem Niveau bei uns behandelt. Und das glauben manche mal gar nicht. Denken, Essling ist doch eine Mittelstadt, da ist doch gar nicht so viel. Aber wir haben, glaube ich, auch einen sehr guten Ruf und da freue ich mich drauf. Und das gilt auch für die Endokrinologie, Diabetologie. Also das muss man sagen, Frau Dr. Müller-Rosberg behandelt in ihrem Team mit einer Diabetesberaterin, der Margret Haar, ganz viele Kinder und es sind zunehmend Kinder, Diabetes steigt leider, wir wissen nicht genau warum, aber die Diabetes Typ 1, nicht nur der Typ 2 im Erwachsenenalter durch zu viel Nahrungsmittel und Fett, der Typ 1, für den niemand was kann, der autoimmun übertragen ist, der steigt auch und wird auf höchstem Niveau mit Pumpentherapie, mit Sensoren auf Hightech-Ebene behandelt, da kommt man gar nicht mehr mit, weil die Firmen so viel ständig neue Sachen entwickeln, das ist eine dolle Geschichte.
Ist ja jetzt interessant, da muss ich jetzt kurz einhaken, wenn Sie sagen, dass das steigt, auch diese Erkrankungen wie Zöliakie, also das ganze Thema Ernährung oder was damit zusammenhängt, scheint sich zunehmend zu einer problematischeren Thema auszuwachsen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben das nicht gut verstanden. Und das sind im Grunde überwiegend drei verschiedene autoimmun getriggerte Erkrankungen. Wir können die Antikörper messen. Leider immer erst dann, wenn die Erkrankung schon auftritt. Man kann nur sagen, es gibt keinen Hinweis, aber man kann sie nicht wirklich früh erkennen. Mhm. Und das sind der Diabetes Typ 1. Mhm. Das sind aber auch die Zöliakie, Gliadinunverträglichkeit und das sind Schilddrüsenerkrankungen. Mhm. Hypothyreose. Und wenn man eine dieser Erkrankungen hat, muss man auch die anderen in den jährlichen Kontrollen mit untersuchen, weil das Risiko automatisch steigt. Mhm. Das Gute ist aber, dass man wirklich auch die Erkrankung heute viel, viel besser behandeln kann. Mhm. Ja, also das ist der positive Ausblick dabei. Mhm. Man hat tolle Möglichkeiten und das Leben ist uneingeschränkt mit Sport und allem möglich. Mhm.
Also muss man keine Angst haben, wenn diese Diabetes-Diagnose das eigene Kind trifft.
Frau Dietze, das ist mein Lieblingswort. Das hatte ich mir überlegt vorher. Wie kommen wir darauf hin, dass man das sagt, keine Angst haben? In dem Moment, wo Sie das Wort Angst aussprechen, bleibt bei Lesern, schlecht. Hörern, Eltern. Also ich erlebe das immer wieder, dass meine Kolleginnen, Kollegen, Schwestern den Kindern sagen, brauchst keine Angst zu haben, ist nur ein kleiner Pieks. Hängen bleibt Angst und Pieks. Ja? Okay. Also man muss sagen, ich nehme jetzt diese kleine Nadel und nehme dir leicht Blut ab. Das merkst du, das ist ein kleiner Pieks. Das wird ein bisschen wehtun, aber danach ist vorbei. Ja, und das ist, glaube ich, die bessere Sache, als immer zu sagen, brauchst keine Angst zu haben, da bleibt immer hängen Angst haben. Also, okay. Die Eltern sind besorgt, das ist natürlich, man macht sich Sorgen um diese Erkrankung, aber die klare Message der Medizin ist heute, wir kriegen das gemeinsam gut in den Griff.
Sehr gut. Ein Thema, das Sie auch gut im Griff haben, ist das Thema Kinderchirurgie. Also wir haben ja auch eine große Kinderchirurgie hier am Haus, wo eigentlich auch so ziemlich alles wieder zusammengebracht wird, was auseinandergebrochen ist. Oder wahrscheinlich können Sie es jetzt besser beschreiben.
Das haben Sie schon sehr gut gesagt, Frau Dietze. Also das ist tatsächlich so. Wir haben mit 4 kinderchirurgischen Fachärzten für eine Klinik unserer Größe eine ausgesprochen große Expertise. Und bieten wirklich auch von Fehlbildungen, die im Kindesalter auch an neugeborenen Chirurgie, das ist wirklich eine große Expertise, dass man auch sowohl bei den kleinen Frühchen, die manchmal einen Darmverschluss haben, die auf der Station behandeln kann. Wir haben jetzt ein Kind gehabt, das wirklich vor 24 Wochen geboren worden ist und in den ersten 14 Lebenstagen 3-mal im Inkubator bereits operiert werden musste. Und das ist jetzt kurz vor der Entlassung, das Kind. Ja? Also wirklich fantastisch. Aber auch die ganze sogenannte Traumatologie, die ganzen Sportverletzungen, die Eisbahn ist jetzt gerade aufgegangen, ja, und es sammeln sich die Knochen.
Verstärkt die Chirurgie.
Das ist für die Chirurgen immer eine schwierige Zeit, weil einfach ganz viele, die müssen erstmal wieder lernen, Schlittschuh zu laufen, die Kinder. Ja. Und das wird einfach immer schwierig dabei. Ja, aber das ist ein tolles Team, die wirklich versuchen, die Kinder auch kindgerecht zu behandeln und zu operieren. Und sie liegen eben auf einer gemeinsamen Station und werden von uns allen zusammen versorgt. Der Begriff interdisziplinär, der ist schon großartig gelebt da. Hm.
Sie haben jetzt schon mehrfach die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam erwähnt. Immer wieder ist Ihnen das sehr wichtig, höre ich raus.
Ja, unglaublich. Ich habe von den erfahrenen Pflegekräften gelernt, wie man Kinder beurteilt. Das war besser als jeder Monitor. Früher gab es noch nicht ständig Maschinen, sondern da sagte mir eine Schwester, durfte man damals auch sagen, komm mal vorbei, der gefällt mir nicht. Und das ist das Red Flag schlechthin. Wenn Ihnen eine Pflegekraft sagt, das Kind gefällt mir nicht, das müssen Sie ernst nehmen. Ich weiß auch noch, dass Schwester Pia mir gezeigt hat, wie man den ersten Tropf legt. Die hat mir gesagt, halt mal die Nadel fest und hat mir das Kind da drunter geschoben und der Tropf lag. Bisschen vereinfacht, aber die haben mir die Angst genommen, als man jung war. Und die erfahrenen Schwestern, von denen kann man so viel lernen. Das ist fantastisch. Und es gibt, glaube ich, kein Fach in der Medizin, wo auch Pflege und ärztlicher Bereich so eng zusammenarbeiten. Weil sie können nicht alleine zum Patienten gehen. Der läuft ihnen einfach weg. Ja. Da muss man schon sehr gut zusammenarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist dann auch nochmal eine viel, viel intensivere Zusammenarbeit des ganzen Systems. Ärztlicherseits, pflegerischerseits, aber auch mit dem System Familie. Ich glaube, das ist schon nochmal auf eine besondere Art intensiv im Vergleich zum Erwachsenen, zur Erwachsenenmedizin. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Ja, Sie können das Kind nie alleine sehen. Es ist nie der Patient, es ist tatsächlich das System. Und wir kommen vielleicht auch zu den größeren Patienten, die somatoformen Störungen, also chronische Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und die Eltern wollen dann häufig, dass wir etwas finden. Und ich versuche immer zu sagen, wenn die Eltern mir dann spiegeln, ah, sie haben nichts gefunden, dann sage ich, das stimmt nicht. Wir haben gefunden, dass ihr Kind keinen Hirntumor gehabt hat. Wir haben gefunden, dass ihr Kind ein normales Blutbild hat. Wir haben gefunden, dass ihr Kind keine Zöliakie hat. Also wir haben nicht nichts gefunden, sondern wir haben lauter Normalbefunde gefunden. Das ist total positiv. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir denn die Bauchschmerzen, die trotzdem da sind, auch durch bestimmte Entspannungen, durch Therapien in den Griff. Mhm. Und das ist geht nicht ohne das System zu sehen. Mhm. Dann kommt auf einmal raus, dass ein Onkel gerade eine schwere Tumorerkrankung hat oder dass die Großmutter gestorben ist und seitdem das Kind nicht mehr in die Schule geht. Und das kriegen sie nie auf den ersten Blick. Das sind Informationen, die kommen raus im Aufenthalt, wenn die Pflegekräfte das berichten oder wenn man einfach die Familie sieht. Und da muss man sehr gut beobachten können und das macht natürlich auch Spaß.
Da haben wir ja dann in Ergänzung die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Psychosomatik bei uns am Haus. Gibt es dann da auch immer einen engen Austausch, wenn Sie sowas feststellen, wenn jemand mit seinem Kind kommt und mit Bauchschmerzen und dann andere Themen rauskommen?
Ja, extrem. Mit beiden Kliniken, mit eigenen Chefärzten arbeiten wir sehr eng zusammen, sowohl bei den akuten Krisen, Suizidalität, Vergiftungen, mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, mit der psychosomatischen Klinik von Herrn Nolting, eher im Bereich von den Essstörungen. Das ist ja schon auch immer wieder ein Thema, essgestörte Jugendliche, Magersucht. Das ist ein sehr differenziertes Vorgehen, wie man die Kinder wieder realimentiert bekommen. Also wie kriegen wir überhaupt erstmal genug Energie und Kalorien in die Kinder rein? Denn anfangs kann man mit denen noch gar nicht richtig reden. Die sind komplett blockiert und müssen erstmal wieder in einen Stoffwechsel kommen, mit denen man hinkommt. Und das ist ohne das System. Die Eltern finden uns nur schrecklich, weil wir harte Regeln haben. Und wir sagen, das ist unsere Erfahrung. Das stimmt auch. Ohne diese Regeln kommen wir überhaupt nicht klar. Da wird über jeden Löffel Essen diskutiert. Ja? Und die Diskussion gehört zum Teil zur Therapie, aber man muss sich trotzdem durchsetzen. Man kann da nicht den kleinen Finger geben.
Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Natürlich die ganzen psychischen Erkrankungen im Kinder- und Jugendalter, die, glaube ich, erfahrungsgemäß auch zugenommen haben. Aber ich weiß es nicht, inwieweit die wirklich zugenommen haben oder inwieweit man das einfach nur anders diagnostiziert oder anders draufschaut heute. Früher hat der halt irgendwie, war der komisch oder wurde zum Außenseiter oder was auch immer. Und heute hat man da anderes Vokabular dafür oder achtet anders drauf.
Wir haben sicher die Erwartung, dass unsere Kinder und Jugendliche ganz toll all das schaffen, was wir vielleicht selber nicht geschafft haben. Also die sogenannten Helikoptereltern, ein Kind muss funktionieren, es muss sportlich sein, es muss gut in der Schule sein, es soll natürlich einen besseren Abschluss haben. Ob wir das hinkriegen, dass es denen immer besser geht als uns, das ist sehr die Frage. Und interessant ist, über die Dichte von Psychotherapien und Psychologenstellen, die sind am höchsten in Städten wie Göttingen oder Freiburg mit dem hohen akademischen Hintergrund. Also wenn sie sich wirklich darum kümmern müssen, wie kriegen sie ihre Ernte eingebracht und wie überleben sie, dann haben sie gar keine Zeit, sich um solche Sachen Gedanken zu machen. Und das kann also auch durchaus positiv interpretiert werden. Wir haben Zeit, um solche Sachen Gedanken zu machen.
Ja, das stimmt. Ist auf der einen Seite ein Luxus, manchmal hat es eben auch andere Auswirkungen. Was mir noch ein ganz wichtiges Thema ist, wir haben eine Änderung, die die Kinderkliniken betreffen, und zwar in der Ausbildung unserer Pflegekräfte. Früher war es eine Kinderkrankenpflegeausbildung, ganz eindeutig nur dreijährig und explizit. Und das System wurde geändert. Viele Kinderärzte, Kinderärztinnen waren da nicht so begeistert davon, von dieser Änderung. Wie würden Sie es beurteilen?
Also ich bin da auch nicht begeistert von. Wir haben eigentlich lange sehr, sehr gute Erfahrungen mit der guten alten Kinderkrankenschwester. Die heißen heute Kinder- und Gesundheitskrankenpfleger, Pflegerinnen, Fachkräfte für. Die Namen haben oft gewechselt, machen es schwieriger. Aber man muss es so nehmen, wie es ist. Und der neue Begriff der Generalistik bedeutet, dass wenn man eine Pflegeausbildung erfolgreich absolviert hat, man sowohl in der Altenpflege als auch in der Erwachsenenpflege als auch in der Kinderpflege eingesetzt werden kann. die haben nicht mehr ganz so viel Erfahrung bei den kleinen Kindern und müssen da noch ein bisschen nachgeschult werden. Aber da hat das Klinikum gerade über Herrn Lang ein Projekt mit einem Preis bekommen, wie wir die Generalisten innerhalb von relativ überschaubarer Zeit so schulen können, dass wir sie eben auch wieder sehr gut bei den Kindern einsetzen können. Und das ist eine Frage des Miteinanders. Ich glaube, es geht gar nicht mehr so sehr um die reine Qualifikation, als um die Bereitschaft und den Enthusiasmus, mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Wie kriege ich überhaupt genug Pflege zum Patienten und insbesondere zum Kind? Und da bedauere ich manchmal ein bisschen, dass die reine Kinderkrankenpflege, die hat noch, glaube ich, mehr junge Menschen motiviert. Die haben gesagt, wir möchten das gerne machen. Und es gibt es weiter. Man kann sich vertiefen für Kinder- und Jugendkrankenpflege. Man kann sich sogar noch spezialisieren. Und kann ich nur jedem raten, der Interesse daran hat, auch mit der Generalistik können Sie später ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und das ist einer der schönsten Berufe, den Sie kriegen können.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Außer Pressesprecher im Klinikum natürlich.
Genau. Als nächstes werde ich dann Kinderkrankenschwester, genau. Ja, habe ich schon ein paar Mal gedacht, in dieser Pflegenot, die wir gerade haben, gibt es eigentlich nichts Wertvolleres wie junge Menschen, die sich dafür entscheiden, anderen zu helfen. Ich hoffe, dass wir da auch mal wieder einen Turn hinkriegen. Wir haben jetzt Herbst, ziemlich schon. Es wird schon kalt und nass. Das ist ja auch so eine Zeit, wo eher die Kinderkliniken Hochphasen haben und Infektionskrankheiten losgehen. Gibt es da was, was Sie als erfahrener Arzt in dem Bereich den Eltern raten könnten?
Also wir haben natürlich aus der Corona-Pandemie gelernt, dass sowas etwas Blödes und Unsexies wie eine Maske und Abstand helfen. Ja? Also wir haben gesehen, dass zu dem Zeitpunkt auch praktisch keine Grippe oder auch diese RSV-Erkrankungen, die ganz häufige Atemwegserkrankung macht, viel, viel weniger beziehungsweise überhaupt nicht aufgetreten sind. Also man kann sich schützen, und wenn man also weiß, dass ein Teil der Familie gerade einen Schnupfen hat, dann muss man mit dem vielleicht nicht ganz so eng kuscheln, und ob man zu Hause deswegen Maske tragen will oder nicht, bleibt einem selbst überlassen. Aber zumindest die Großeltern sollte man schützen oder ähnliche Sachen dazu. Und es gibt so ganz einfache Haustricks natürlich. Man muss nicht bei jedem Fieber zum Arzt laufen, sondern wenn die Kinder unter dem Fieber leiden und das nicht runterkommen, nicht trinken und schlecht drauf sind, dann kann man versuchen, je nach der eigenen Erfahrung, mit einem Fieberzäpfchen, einem Fiebersaft. Oder, das wird oft vergessen, es gibt auch Lutschtabletten, gerade wenn vielleicht die Apotheken nicht viel Säfte haben, mit Ibuprofen-Lutschtabletten, den Kindern einfach es zu erleichtern, einzuschlafen oder was zu essen. Im Zweifel, wenn man Sorgen hat, kommt man am Arztbesuch nicht vorbei, aber das sind zumindest, man muss nicht wegen jedem 38er Fieber bei einem gesunden Kind dahin laufen. Und da hätte ich noch einen Appell auch an alle tatsächlich, horten Sie bitte keine Antibiotikasäfte und keine Fiebersäfte. Wenn das nämlich nur jeder Zehnte von uns macht, dann reicht es einfach nicht. Und das braucht man erfahrungsgemäß gar nicht so oft. Viel trinken, zum Beispiel bei Husten Honig ab dem zweiten Lebensjahr kann man sehr gut einfach Honig lutschen, auf einen Löffel tun, das ist angenehm. Und die Hustensäfte, wenn Sie die probieren, sind ja alle süß. Wahrscheinlich ist es der Zucker, der über die Rezeptoren den Hustenreiz lindert. Und es gibt Studien dazu, egal welchen Honig Sie verwenden, es ist Akazien gegen Heidehonig getestet worden. Honig hilft gegen Hustenreiz.
Sehr gut. Das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Appell, den, glaube ich, auch Erwachsene beherzigen können. Von dem her freue ich mich sehr über dieses wunderbare Schlusswort. Denken Sie an den Honig jetzt in der Wintererkältungszeit und bleiben Sie gesund. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Schnakenburg, für das spannende Gespräch.
Sehr gerne, Frau Dietze.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.